Was hast du mit unheimlich gemeint jetzt gerade? Das ist ein interessantes Wort.
Ja, unheimlich. Wir haben in der Schweiz das vielleicht fast ein bisschen verlehrt. Also in den Berggebieten vielleicht noch weniger oder noch deutlich weniger als wir im Flachland. Oder? Ein trauriges und aktuelles Beispiel ist Platten. Oder? Da wird die Natur plötzlich unheimlich. Und zwar auf eine ganz brachiale Art und Weise. Sie macht einfach da, wo passiert, passiert. Und es wird nicht gewertet in der Natur, sondern es passiert einfach. Unabhängig davon, ob das Dorf fast 1000 Jahre alt ist oder nicht. Und eben mit diesen, ich sage jetzt, katastrophalen, ja, für Schlusszeichen, Naturereignissen haben wir in der Stadt und überhaupt im Mittelland nicht mehr so den Zugang. Also das ist weit weg, oder?
Hallo, das ist Claudia Angli und das ist der Podcast «Natur und die Stadt».
Unsere Flüsse und unsere Bäche, vor allem die, die in der Stadt fließen, sind in den letzten Jahren eingezwängt worden, in Betonkorsett, begradigt oder sogar ganz unter dem Boden verschwunden. Jetzt merkt man, das ist eigentlich gar nicht so gut, weder für die Gewässer noch für uns. In dieser Folge geht es darum, um sogenannte Revitalisierung von Gewässern. Und auch um die Frage, ob das für Städte und innere Stadt überhaupt Sinn macht, wenn die Bäche und Flüsse wieder freier fliessen können. Grüezi, Philipp Schuppli. Es freut mich sehr, dass du hierher gekommen bist, in die Merian-Gärten von Basel. Und jetzt können wir das Interview machen zu deiner Aktivität. Du machst ganz viele verschiedene Projekte, habe ich gesehen. Du bist eigentlich Zimmermann und Umweltingenieur. Und deine Webseite ist also wirklich voll von Projekten. Oder man sieht, wie da Hecken gebaut werden und Flüsse revitalisiert, sogar noch mit Fischern zusammen. Und es gibt ganz viele Aufnahmen eigentlich auch vom Land. Mhm. Und deine Unternehmung heisst im Untertitel «Natur, Mensch und Landschaft». Jetzt sollte ich dich aber zuerst einmal fragen, weil ich ja einen Podcast über die Natur in der Stadt mache. Kann man auch in der Stadt Gewässer renaturieren und macht das überhaupt Sinn?
Ah, ja, natürlich. Ja, wenn es den Platz zulässt. Anders als im Landwirtschaftsland ist halt in der Stadt der Nutzungsdruck noch mal grösser. Oder? Von, ich sage jetzt, rahmenbasierter Infrastruktur, also Strassen und so weiter und so fort. Oder? Also, aber in dem Rahmen, wenn das möglich ist, macht das absolut Sinn. Und, ja, also ökologisch natürlich, aber auch für die Naherholung und für das Erlebnis in der Stadt. Ja. Und für die Hochwassersicherheit unter Umständen. Also muss es natürlich auch einen Vorteil bieten. Ja, das ist klar.
Jetzt nehmen wir mal die verschiedenen Aspekte, die du gerade genannt hast, vielleicht ein bisschen auseinander. Mhm. In der Stadt ist wie sehr viel von den Flüssen eigentlich so in Flussbetten drin, manchmal sogar Bäche, die eingeholt sind. Du sagst, es hat einen ökologischen Vorteil, wenn man die wieder rausholt, ja. wenn man sie wieder sichtbar macht.
Ja, natürlich. Ja. Also, es gibt ganz viele Arten, aber die sind vielleicht nicht so augenscheinlich wie ein Lachs, der viel davon redet, dass der zurückkommt, zum Beispiel. Oder ein Eisvogel oder so. Es gibt Insekten, die an den Bächen entlang unterwegs sind, die auch kleine Bäche in einer Stadt können besiedeln können, wenn das der Untergrund stimmt, beispielsweise. Also wenn der nicht fest ist. Aber natürlich auch Pflanzen, die dann auch wieder in Abhängigkeit sind von den Insekten und gegenseitige Abhängigkeit, die in diesen Lebensräumen daheim sind. Und insofern absolut ein ökologischer Vorteil, ja, wenn man sie auftut und naturnah gestaltet.
Heisst das, man plant das vorher oder muss man ein bisschen Glück haben, dass es passiert, dass die Ökosysteme sich auf eine Art wieder einpendeln? Die sind ja eine Zeit lang nicht mehr da gewesen.
Ja, also Wasser kann einpendeln, ist immer auch in Abhängigkeit von dem, was oben dran ist. Also ich sage jetzt oberhalb vom revitalisierten Abschnitt. Dann können die Arten, wenn sie da abfließen, sprichwörtlich, wenn einmal mehr Wasser kommt beispielsweise, mitgenommen werden vom Wasser, sich das viel schneller besiedeln, wenn man etwas revitalisiert. Auch in einer Stadt natürlich. Das Gleiche gilt für Geschiebe, die dann vielleicht mitkommt. Also Geschiebe, das Material, Stein, Sand, Wurzeln und so weiter. Auch das kann natürlich eine Besiedlung dann beschleunigen, wenn da obendran das Ökosystem, der Bach obendran, einen guten Zustand hat. Wenn dem nicht so ist, also wenn er oben beispielsweise in den Röhren ist, dann wird es schwieriger. Ja, dann können Insekten das finden, die mobil sind, die fliegen, die durch die Landschaft fliegen. Die vielleicht auch verschleckt werden, von Enten beispielsweise, im Gefieder und so weiter. Da gibt es verschiedene Verbreitungsmechanismen, aber am einfachsten ist es natürlich schon, wenn oberhalb vom revitalisierten Abschnitt der Bach noch etwas
noch
Lebensraum bietet. Ja, genau.
Also ich habe zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, ein Beispiel, was es gibt, ist eine Teilrenaturierung in der Nähe von Schaffhausen. Ja. Und wenn ich mich recht erinnere, sind dort wirklich auch gewisse Fischarten zurückgekommen. Das macht natürlich, nehme ich jetzt mal an, den Fischer auch von
euch. ja, sicher. Also Fischarten sind ja die auch in der Schweiz sehr, sehr schwierig haben. Also Fisch grundsätzlich, ganz viele von den Fischarten sind stark gefördert oder sogar vom Aussterben bedroht. Insbesondere die, die in Bächen daheim sind, wo eine Geschiebeumlagerung sollte normalerweise vorhanden sein, also dass sich Käse wieder neu verteilt und so weiter, wo ein naturnaher Bach eigentlich Grundbedingung ist, also eben zum Beispiel Bachforellen, die haben es sehr schwierig. Nicht nur, weil Bäche eingeschränkt sind in ihrer Dynamik, sondern halt auch, weil Temperaturen steigen und Bachforellen insbesondere mit warmen Temperaturen nicht umgehen in dem Sinn. Also wenn das Wasser wärmer als 26 Grad ist beispielsweise, ist das nicht gut für die Forellen. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung in der Stadt. Also wenn man den Anspruch hat, man macht hier ein Fischgewässer für einheimische Fische, dann muss heute auch Beschattung mitgerechnet werden. Und das braucht Platz. Also sobald man eine Beschattung will an einem Bach, braucht er mehr Platz, als wenn man einen einfach, ich sage jetzt klassisch, kann ausstellen und links und rechts eine Infrastruktur, wie vielleicht beispielsweise in der Stadt oft der Fall, Flanierweg oder überhaupt Ladestrassen oder grundsätzlich Strassen etc., dann ist es natürlich schwierig, eine Beschattung herzubringen.
Genau, also man muss verschiedene Elemente berücksichtigen. In einer Stadt ist, wie du gesagt hast, der Nutzungsdruck sehr hoch. Er hat aber trotzdem auf eine Art auch dafür fast noch einen Zusatznutzen, wenn man so anschaut für die Stadtbewohner, weil man kann dort spazieren gehen plötzlich, oder? Man hat das vorher nicht, man kann dort joggen, hat man früher vielleicht nicht so gemacht, weil es nicht so anheimelig war. Ja. Und hast du ein Beispiel aus der Schweiz, wo man so etwas probiert hat?
Wo man einen Bach aufgetan hat, mit seiner Stadt drin. Ja, es gibt verschiedene Beispiele, die sind vielleicht mehr oder weniger gelungen, je nachdem, wie viele Mittel und wie viele Möglichkeiten auch eben. Ich habe vorher angetönt, Hochwassersicherheit ist ein Thema. Das ist in der Stadt natürlich Nummer eins. Das steht vor der Ökologie, weil der Sachschaden bei einem Ereignis ist zu gross. Also ein richtig gelungenes Beispiel, das ich jetzt gerade kenne, so persönlich, ist zwar nicht unmittelbar in der Stadt, aber es ist am Stadtrand, im Teli unten, in Aarau, wo man eigentlich eine Aue in einem Quartier wieder aktiviert hat mit Seitengrin und dort mittlerweile sogar der Biber daheim ist, oder? Das ist für mich ein sehr gelungenes Beispiel, wo man hier aufgreifen kann, oder? Es ist einfach auch dessen bewusst sein, warum ist das speziell? Weil dort halt unter Hunderte oder sogar Tausende von Leuten wohnen, in diesen Deli-Blöcken oder in diesen grossen Überbauungen, die das natürlich dann nutzen können. Aber die Deli-Blöcke stehen in den ehemaligen Auen, oder? Also die haben auch sehr viel Platz weggenommen. Das darf man halt auch nicht abreden. Oder? Aber es ist ein schönes Beispiel und es funktioniert sehr gut, das Naherholungssystem und aber auch halt als Lebensraum. Ja,
ja genau. Also das ist in Aarau, oder, das Teleportier. Mhm. Ich habe dort mal einen Beitrag gemacht über den Biber dort. Ja. Es gibt ein bisschen auch ein ähnliches Beispiel bei Bern. Oder? Da hat man natürlich auch Auen außerhalb der Stadt und kann jetzt ein bisschen renaturieren, dort bis zum Teil Hölzli, bis runter dort, wo eigentlich der Zolli ist. Oder? Ja. Und das verändert eigentlich das Flussufer wirklich sehr. Oder? Es ist heimeliger, also es klingt ein bisschen komisch, aber für mich ist es heimeliger. Es scheint einem wie so lebendiger zu sein, als es vorher gesehen ist, oder?
Ich denke, nein. Und es ist ja auch erwiesen, dass so die Strukturvielfalt, sei das in einer Kulturlandschaft oder an einem Bach, aus unserer Entwicklung aus in diesen Landschaften eigentlich immer positiv aufgefasst wird. Einfach bis zu dem Punkt, wo die Natur sich dann das zurücknimmt und mit voller Kraft auftritt, es halt dann auch unheimlich werden in so einer Landschaft. Aber wenn das in geregelten Bahnen, wie so heute so vieles, oder, ist alles durchgerechnet, ob das hydraulisch funktioniert. Und so, wenn man etwas revitalisiert, wenn das in geregelten Bahnen kann ablaufen und die Dynamik in einem Rahmen ist, finden es die Leute in der Regel immer schön. Oder?
Was hast du mit unheimlich gemeint jetzt gerade? Das ist ein interessantes Wort.
Ja, unheimlich. Wir haben in der Schweiz das vielleicht fast ein bisschen verlehrt. Also in den Berggebieten vielleicht noch weniger oder noch deutlich weniger als wir im Flachland. Oder? Ein trauriges und aktuelles Beispiel ist Platten. Oder? Da wird die Natur plötzlich unheimlich. Und zwar auf eine ganz brachiale Art und Weise. Sie macht einfach da, wo passiert, passiert. Und es wird nicht gewertet in der Natur, sondern es passiert einfach. Unabhängig ob jetzt davon, ob jetzt das Dorf fast 1000 Jahre alt ist oder nicht. Oder? Und ob dort Leute gewohnt haben oder nicht. Und eben mit diesen, ich sage jetzt, katastrophalen, ja, für Schlusszeichen, Naturereignissen haben wir in der Stadt und überhaupt im Mittelland nicht mehr so den Zugang. Also das ist weit weg, oder? Und wird aber wieder kommen, zwangsläufig. Bei allen Regulierungen, bei allen Möglichkeiten, die man heutzutage hat, es wird wieder Ereignisse geben, wie sogenannte beispielsweise 300-jährliche Hochwasser. Die sind statistisch ja, extrem selten, alle 300 Jahre. Aber mit den Folgen des Klimawandels werden die nicht weniger häufig, im Gegenteil. Und das meine ich mit unheimlich. Oder wir können jetzt revitalisieren, es sieht schön aus, es bringt die Ökologie ein Stück weit voran, es bringt der Biodiversität etwas im Landschaftsbild. Und gleichwohl darf man nicht vergessen, dass man mit der Natur arbeitet.
Man kann sie nicht kontrollieren, ja. Sozusagen, die Natur. Es ist interessant, dass du sagst, ich habe vor kurzem gelesen, ich bin nicht mehr ganz sicher, wo, dass Kinder unterdessen das Gefühl haben, der Wald sei unheimlich. Und dann habe ich gedacht, wo kommt das her? Und das ist eigentlich ein bisschen das Phänomen, das du jetzt gerade beschreibst. Sie sind als Stadtkinder vielleicht nicht so im Kontakt. Ja. Und das wäre ja aber gerade wieder ein Argument zum Renaturieren, oder? Damit eigentlich Kinder zum wenigstens wissen, wie ein Flussufer aussieht, wenn es einigermaßen in Anführungszeichen natürlich fließt.
Ja. Ja, also ich denke, ein bisschen salopp gesagt, Kinder sind immer der Spiegel von ihren Eltern. Oder? Also wenn die Eltern natürlich ihre Kinder nicht in den Wald führen, weil sie selber, ich weiss doch auch nicht, was es da für Meinungen gibt, grusig oder unpflegt oder man kommt dreckige Schuhe über oder das halt nicht suchen, ja, dann nehmen ja die Kinder das mit. Und dann ist das Blitz etwas Fremdes. Und die Entfremdung schreitet voran. Oder? Also das ist auch etwas, was man merkt, sonst in der Gesellschaft. Oder? Beispielsweise so ein bisschen das Shifting-Baseline-Syndrom. Also, dass man beispielsweise für heutige Kinder gar nicht mehr wissen, was eigentlich eine Artenvielfalt ist. Oder? Wenn man sie ja gar nicht mehr wirklich erleben kann. Beziehungsweise sind die Erwachsenen sie nicht daran herführen. Und das hat auch damit zu tun, dass schon meine Generation, oder jetzt 42, eigentlich auch nur noch aus Erzählungen weiss, was in der Schweiz alles möglich war an Artenvielfalt, wie das war noch vor 100 Jahren oder schon 50 Jahre zurück. Oder? Wenn man da noch so kleine Anknüpfungspunkte hat, dann kann man sich das vielleicht noch vorstellen, wie ich beispielsweise, wo vom Schulweg von Feldlerchen begleitet wurde bis seinerzeit. Jetzt, dort, mein Schulweg dort zumal, ist ganz ein anderer als jetzt. Oder? Feldlerchen sind sicher mit mindestens 25 Jahren passé. Das wollte ich damit sagen, oder? Dass Junge in vieler Hinsicht den Kontakt zum effektiv Wertvollen von der Natur ein bisschen verloren haben. Und dann halt auch Mühe haben, dem das beizumessen. Also, da kann man auch nicht, darf man nicht mehr böse sein.
Wir haben halt in der Schweiz, und das spielt jetzt auch mit dem Thema Revitalisierung von Gewässern eine Rolle, wir haben halt sehr viel Kulturland im Sinne von auch Landwirtschaftszonen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, machst du auch eigentlich sehr oft Projekte ein bisschen im Umfeld von der Stadt, im Siebtigsgebiet und ein bisschen darüber aus. Und schaffst dann dort auch immer wieder mit ganz anderen Zielgruppen zusammen als in der Stadt. Also zum Beispiel mit Bauern, eben mit Fischern habe ich gesehen. Ja. Sind denn die offen, genau in diesem Themenbereich von der Artenvielfalt, sind die offen dafür, dort wieder so ein bisschen etwas mehr zu machen, als man jetzt vielleicht muss und vielleicht auch gesetzlich muss?
Mein Eindruck ja. Also ich habe mit den Bauern, die ich zu tun habe, wenn man sie... Manchmal kommen sie von allein mit einer Idee. Auch wenn sie nebenan nach heutigem viele sagen ja industrielle Landwirtschaft, oder? Nach heutigen produktiven Ansätzen eben produzieren, haben sie gleich auch den Anspruch, dass sie auf ihren Flächen dort, was möglich ist, halt eben auch das Maximum an Biodiversität können rausholen. Und genau dort, finde ich, ist unsere Pflicht, also sei es von den Verbänden, von den grossen Naturschutzverbänden, aber auch von uns als Planer, dass man die Hände, die einem dort geboten werden, auch kann annehmen und eben mit ihnen zusammen etwas entwickeln und ja, da Vorurteile ein bisschen abbaut. Oder? Und insofern eben ja, ganz klar meine ich, habe den Eindruck, dass aus der Landwirtschaft eigentlich viel Hände geboten werden, dass viele Betriebe bereit sind, mehr für die Ökologie zu tun auf eigenen Flächen. Und dass das aber ein Hand in Hand muss sein und gut abgesprochen und logischerweise dann auch unterhaltbar. Also es muss für den Betrieb einen Mehrwert generieren. Einerseits monetär, sie müssen das können, pflegen und so. Und unterhalten, sonst verliert sie dann auch ganz schnell den ökologischen Wert.
Also insofern, muss viele konkreten Nutzen auch haben für sie, über jetzt, sagen wir, die ökologische Vielfalt weg oder sagen wir nur die Freude, an der, dass die wieder zurückkommt in dieser Form. Ich habe das interessant gefunden, du hast mir am Telefon gesagt, im Grunde sind ja die Bauern die eigentlichen Landnutzer oder nicht Nutzer, Eigentümer, oder? Was geht in der Schweiz?
In gewissen Fällen, ja.
Denen gehört ganz viel Boden. Ja. Ich habe lustigerweise gehört, dass es in Zug 24 Bauern gibt und dass sie doch auch, durchaus auch einen relativ grossen Landbesitz haben in der Stadt. Das ist sehr interessant. Das hängt ja jetzt aber auch zusammen, Stadt und Land. Oder? Und das heisst, wenn die, ich sage es mal ein bisschen komisch, auf dem Land aussen ein bisschen dafür sorgen, dass das Gewässer, das dann noch in die Stadt kommt, eben in Anführungszeichen möglichst gesund, vital ist, dann profitieren wir auch in der Stadt, wenn wir noch mehr würden wollen machen im Bereich Renaturierung von Gewässern.
Ja, unbedingt. Also das ist ja ein System, oder? Also das Gewässer, eben, das heißt richtig. Das Gewässer kommt vielleicht aus dem Landwirtschaftsland und fließt dann in eine Stadt rein oder umgekehrt, wenn es einem wieder rausgeht, oder? Das hört nicht auf beim einen oder anderen. Im Gegenteil, je mehr, als man da davon zusammenwirken und das als System sehen, desto mehr Potenzial hat man auch. Sonst sind es alles so ein bisschen Einzelkämpfer, oder? Der will etwas machen und der etwas, aber wir reden nicht miteinander, weil der eine Spur und der andere Stadtrat. Und das muss man unbedingt abbauen, oder? Und das ist auch ein bisschen ein Kernelement, wenn wir ein Projekt machen, dass wir früh probieren, möglichst viel, man sagt denen heute Stakeholder, oder möglichst viel so Projektpartner abzuholen, um frühe Meinungen abzuholen und vielleicht auch Ängste abzubauen, Begegnungen zu schaffen mit Leuten, die vielleicht vorher nicht so unbedingt miteinander unbedingt am gleichen Tisch sein wollten. Und dann merkt man, so weit weg ist man gar nicht voneinander. Oder? Und dann kommt man eben mit dem Projekt viel schneller weiter und kann dann eben auch etwas zusammen bewirken.
Hast du ein Beispiel, wo du findest, das ist es besonders gut gelungen bei euch?
Ob es dann gelingt, ist beispielsweise, steht noch auf einem anderen Blatt. Aber es gibt durchaus Situationen, wo die zum Beispiel das Land pflegen, ganz andere Vorstellungen haben von dem, als die das Land besitzen. Oder die Verwaltungsmacht darüber haben. Und dann muss man die zusammenführen, beziehungsweise vielleicht einmal als Planer mit den einen hören, mal fragen, was habt ihr für Ideen? Dann merkt man, die haben eigentlich Ideen. Das ist nicht einfach, nur haben sie einfach keine Zeit, um sich darum zu kümmern. Darum ist es seit 30 Jahren nichts passiert. Oder sie haben den Zugang nicht gewusst, wie man das umsetzen kann. Oder was überhaupt möglich ist. Dann nimmt man die Ideen, büschelt die, merkt, hey, da ist vieles möglich. Also ein konkretes Beispiel, vielleicht ein Seeufer. Projekt im Aargau, wo wir nicht gewusst haben, wie weit dass wir da kommen. Du willst doch schon so ein bisschen heiliger Gral, oder? Seeufer, Landschaft von nationaler Bedeutung, Haufen Anstösser, die dort Land haben, seit, also vererbt x-fach, aber auch Bauern, die viel Land haben dort unten, die das seit Jahrzehnten pflegen. Und da darf man sich dann natürlich nicht verhalten wie ein Elefant im Porzellanladen, sondern da muss man jeden Einzelnen abholen, man muss eben Befürchtungen abholen, man muss auch situativ reagieren können. Wenn jemand nicht fit ist und gar nicht auf die Themen kann eingehen kann, dann muss man nicht gut drücken, bis zum geht nicht mehr, so nach dem Motto, wir müssen jetzt so ein Projekt umsetzen, sondern ist jetzt halt die Fläche im Moment nicht möglich, darauf weiterzuarbeiten, dafür die Fläche nebendran über Hand bietet, die Fläche vor kurzem übernommen hat und eigentlich noch gar keinen Plan hat und weiss einfach, dass sie ihr gehört, aber was macht man damit? Und wieder andere, die seit 30 Jahren drauf sind und eigentlich ganz klare Vorstellungen haben, woher das gehen soll. Und all das muss man wie können zusammenbündeln zu einem Gesamtprojekt am Schluss, oder?
Und wenn das, wo das jemand den Mut und die Lust verliert. Wo man die Dynamik entwickelt, dann noch ja, auch, oder? Nicht einfach so vor sich anstottert.
Genau,
also,
genau.
Du hast vorhin auf dem Weg hierhin kurz erzählt, dass du ganz viel Zeit auch im Büro verbringst und offenbar auch ganz viel in Gesprächen und in Meetings. Also du bist ja nicht immer mit der Gummistiefel unterwegs draussen und gehst jetzt selber Jetten oder Hecken einpflanzen oder so etwas, sondern du bist ganz viel eigentlich im Hintergrund am Organisieren. Und die Schweiz ist ein enorm kleinteiliges Land. Das ist, hat offenbar auch Nachteile, oder? Weil wenn man etwas Grösseres will lancieren, ist es, glaube ich, ein wahnsinniger Kampf.
Ich verstehe, ja. Also das ist ein Vor- und ein Nachteil, oder? Also, dass es eben klein parzelliert ist, an gewissen Orten, nicht überall natürlich, hat man vielleicht auch eher mal jemanden, der zustimmt, wo dann andere kann mitziehen kann. Wohingegen, wenn man einen grossflächigen Eigentümer hat, der einfach sagt, nein, kein Interesse, dann ist man halt aus. Oder? Und umgekehrt, wenn er natürlich Interesse hat, ist es einfach, ja. Also wie es so ist, ja, also vieles läuft heute leider im Büro. Wir probieren viel auch im Feld auf Begegen, das begreifbar zu machen, weil einfach auf einem Plan, das funktioniert nicht immer so gut, vor allem wenn die Leute vielleicht das räumliche Verständnis gerade nicht sofort sehen. Und eben in der Landschaft ist es einfach, man arbeitet ja mit der Landschaft, dann soll man sie auch erleben. Oder? Darum, wir verbringen schon so viel, wie es geht, halt draussen, tun das draussen mit den Leuten anschauen, aber es ist ein Büro. Job, den wir machen, der Planer. Ja. Also, ja, das macht sich leider schon nicht ohne Schreibtisch. Ja. Auch wenn ich sehr gerne Hecken pflanze und etwa mal einen Baum pflanze mit den Leuten oder mit einem Bewirtschafter zusammen. Das sind auch mal die schönen Momente, oder, wo man auch wieder ein bisschen sieht, für was man es macht und mit wem man es macht, ganz konkret. Dann, ja. Oder wenn man neben einem Bagger steht, wo endlich das umsetzt, wo man endlich Bewilligung hat nach all diesen Spiessrutenläufen, was es manchmal ist, ja, genau.
Also ich habe den Verdacht, dass es in einer Stadt nicht einfacher ist, ein Setzungsprojekt zu machen oder voranzutreiben, weil es auch dort enorm viele Stakeholder gibt, wie du vorher gesagt hast, Anspruchsgruppen. Wenn man Glück hat, hat man vielleicht einmal noch einen Grundeigentümer, der vielleicht noch gemeinnützig ist. Mhm. Es gibt zum Beispiel das Projekt hier von der Christoph-Merian-Stiftung, dass sie einen Naturpool machen auf einem alten Gleis. Oder?
Ja, sehr schön.
Dann hat man schon einen sensibilisierten Partner und dann kann man da weiterarbeiten. Ja. Es sind also eine Mischung von Glücksfällen und konkreten Allianzen, die man aufbauen muss. Jetzt, ich habe zwei, drei Städte im Ausland gesehen, die haben wirklich die grossen Würfe gemacht. Oder? Also ja. Zum Beispiel Utrecht hat eine Autobahn, die durch die Stadt gegangen ist, abgebrochen und hat den Kanal wieder runterführen genommen. Und das sind so richtige eigentlich Schaufenster oder Leuchtturmprojekte, ja, oder, die Eindruck machen. Hast du das Gefühl, so etwas wäre in der Schweiz überhaupt möglich?
Das ist eine schwierige Frage. Vor 4 Jahren hätte ich vielleicht noch gesagt, das ist möglich. Wo wir das Büro neu gegründet haben, war vieles ganz anders in der Landschaft, beziehungsweise auch politisch ganz eine andere Ausgangslage. Wir wissen alle warum, oder? Ukraine-Krieg, jetzt der Trump, der spinnt. Oder? Und die Welt hat sich komplett gekehrt. Oder? Und darum, für die ganz grossen Würfe für Landschaft, Natur, bin ich vorsichtig geworden. Es braucht ja immer auch viel Vorlauf, oder? Ob das möglich ist. Ein ganz grosser Wurf wäre beispielsweise Drohnenkorrektur im Wallis, oder? Aber auch dort politischer Gegenwind, oder? Wo nicht umsonst ist. Also, ja, das ist einfach so. Und im Kanton Aargau ist jetzt ein ganz grosser gelungen in dem Sinn. mit der Aue Rüssek, oder? Aber er ist natürlich vor der jetzigen Zeit stattgefunden. Und ob das damals noch möglich gewesen wäre, also wenn wir das jetzt lancieren würden, einerseits muss man Menschen dazu haben, die bereit sind, das Engagement zu machen, um so etwas überhaupt möglich zu machen. Weil es passiert ja nicht einfach so. Es passiert auch ein Stück weit, so grosse Sachen passieren auch immer ein bisschen mit, vielleicht klingt es ein bisschen hart, aber mit gewissen persönlichen Opfern, wo Leute sich ganz fest müssen zum Fenster auslehnen, um das überhaupt durch Widerstand durchzubringen. Und nachher muss es finanziell natürlich auch möglich sein, es muss raumplanerisch möglich sein. Und das ist alles gekoppelt heutzutage an Politik. Oder? Finanzen sind so schlecht wie schon lange nicht mehr für Natur und Landschaft. Oder? Und dann fehlen die grossen Würfe natürlich dann ganz weg. Das ist einfach so. Ja.
Das heisst,
wer weiß, vielleicht in 4 Jahren sieht es wieder anders aus. Wir wissen es nicht.
Das heisst, bist du jemand, der trotzdem aus der eigenen Arbeit Hoffnung schöpfen kann?
ja, unbedingt. Also das ist, wenn ich das nicht mehr könnte, dann müsste ich aufhören. Ja. Also, Hoffnung ist Hoffnung und vor allem Zuversicht. Also, Hoffnung ist vielleicht ein falsches Wort. Wenn man nur noch hoffen muss, dann ist es glaube ich, nicht mehr gut. Oder? Also, man muss irgendwo eine Zuversicht können aufrechterhalten, dass es doch auch noch, eben, du hast Allianzen erwähnt, dass es Leute gibt, die das Gleiche wollen, die vielleicht noch mehr Einfluss oder andere Einfluss haben als man selber, die motiviert bleiben oder geblieben sind, die sich nicht verbrennen lassen. Das ist ja manchmal auch ein bisschen das Problem, so ein bisschen das Deformation professionell, dass man einfach sagt, wow, alles zäh, vergessen das, oder? Dass man zynisch und zurückhaltend wird. Oder? Da muss man unbedingt aufpassen, dass das also im Naturschutz, aber es betrifft ja auch viele andere Gesellschaftsschichten auch. Das ist etwas, wo man muss darauf aufpassen muss. Und ja, mir persönlich ist das wichtig. Und darum bin ich auch immer auf der Suche nach neuen Partnern, die etwas möglich machen wollen, Partnerinnen. Ja, genau.
Ja. Philipp, danke schön vielmals. Sehr schönes Gespräch gewesen und ein tolles Schlusswort. Wir hören dir jetzt gerne auf.
Ja, danke dir fürs für das aufzunehmen und dabei zu sein.